Ein Christ hat gesagt, Hauptsache gerettet. So wichtig wie die Rettung ist, aber nach der Rettung geht es erst richtig los. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Christen so ein bisschen den Bezug zum Jenseits verloren haben. Und wir sind zufrieden, wenn Jesus unsere Probleme löst, wenn Jesus uns von unseren Krankheiten heilt und wenn Jesus uns so problemlos durch den Alltag führt. Dann sind wir zufrieden. Unser Leben, unsere Nachfolge soll vom Himmel her prägt sie. Das haben wir in vergangenen Predigten schon gehört. Ich möchte sagen, nicht Hauptsache gerettet, sondern Leben für die Ewigkeit. Um das geht's. Leben für die Ewigkeit. Und das führt uns zu einem ganz wichtigen Thema heute Morgen. Gibt es im Himmel eine Belohnung? Gewisse tun sich schwer mit dem Gedanken. Belohnung tun für sie nach Druck. Da muss ich etwas leisten, dann wird ich belohnt. Und wenn ich nicht leiste, dann kriege ich eine Strafe. Oder mindestens keine Belohnung. Vielleicht ist das auch gar nicht so falsch. Ich möchte ganz kurz mit euch zwei Bibelverse anschauen, die einfach mal zeigen, es wird eine Belohnung geben im Himmel. Das eine ist in Matthäus 5. Da heißt es, seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Ist doch der Hammer, oder? Reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Reichlich belohnt werden. Das erwartet uns im Himmel. Und in Matthäus 10, wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Also du kannst nie einen einfacheren Lohn von einem Propheten kriegen, wenn du mal einlässt zum Mittagessen. Oder ein Missionar. Wenn der Lohn von einem Missionar willst, dann lass den mal ein zum Mittagessen, wenn er da ist. Und du kriegst den Lohn von einem Missionar und bist nie Missionar gewesen. Ist doch fantastisch, oder? Und jeder, wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Also wenn mich einlatscht, ich bin der Gerecht durch Jesus. Nicht wegen mir. Du kannst auch alle anderen einladen. Du kriegst den Lohn von einem Gerechten. Ist doch der Hammer, oder? Hast du nicht einmal gross etwas dafür da, vielleicht gut gekocht? Ich möchte mir doch einen Text genauer anschauen, wo das vertieft, den Gedanken vom Lohn. Und zwar aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 3. Ich lese mal Vers 5 bis 7 und dann 10 bis 11. Und die anderen, die ich auslade, kommen dann später dran. Wer ist denn Apollos? Und wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Jetzt gehen wir in Vers 10. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Erster Gedanke heute. Das Fundament ist gelegt, das ist Jesus Christus. Jetzt bis zur Hintergrundgeschichte. In Korinth hat Eifersucht geherrscht. Die einen sind zum Apollos gestanden, die anderen zum Paulus. Und jeder hat das Gefühl gehabt, wir sind die Wichtigeren. Also die einen, die vom Apollos, das sind Apologeten gewesen. Die haben die richtige Lehre verteidigt. Und er hat darum gestritten und gesagt, das ist das Wichtigste, dass wir die richtige Lehre haben. Und die anderen von Paulus, das sind Paulaner gewesen, das sind Biertrinker gewesen. In Deutschland gibt es ein Bier, Paulanerbier. Das sind Evangelisten gewesen. Der Paulus hat Gemeinden gegründet. Aber der Paulus sagt, das Wesentliche sind nicht wir, sondern ist Gott, der das Wachstum schenkt. Und Jesus Christus ist das Fundament von der Gemeinde und von dir ganz persönlich. Er ist stellvertretend für dich gestorben. Er hat alle Schuld auf sich genommen, dass du kannst ohne Schuld Gott begegnen. Das Fundament ist gelegt in Jesus Christus. Und bei dem Fundament können wir nichts hinzutun und nichts hinweglegen. Das Fundament ist einfach Jesus. Fertig. Und das genügt. Genügt für unsere Rettung. Alle, die Jesus als Fundament haben, werden nicht ins Gericht kommen, was nach dem tausendjährigen Reich gibt. Keiner, der Jesus als Fundament hat, wird verloren gehen. Aber alle, die Jesus als Fundament haben, werden vor den Richterstuhl Christi kommen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich lese euch 2. Korinther 5 vor. Der Paulus schreibt an Christen von Korinth und sagt zu ihnen, denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Das ist nicht das Endgericht. Ich komme dann auf das. Wo alles offengelegt wird und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, wie die Belohnung, der Lohn, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es gut war oder böse. Also Paulus sagt zu den Christen von Korinth, ihr werdet von der Richterstuhl Christi kommen und ihr werdet für das, was ihr gemacht habt in dieser Welt, belohnt werden. Belohnt werden. Das Gericht wird nach der Entrückung stattfinden und der Auferstehung der gläubigen Toten. Also es ist nicht das Endgericht, sondern es ist einiges vorher bei der Auferstehung. Und ich möchte das so als Gegenüberstellung kurz zeigen, wie das aussieht. Wir haben auf der einen Seite das Gericht vor dem weißen Thron. Das ist das Endgericht, das Gericht am Ende der Zeit. Und dann haben wir den Richterstuhl Christi, der in 2. Korinther 3 angesprochen wird. Und jetzt haben wir wer, wann, was. Wer? Ungläubige aller Zeiten vor dem Endgericht. Richterstuhl Christi, Gläubige aller Zeiten. Wann? Nach tausendjährigem Reich. Nach Entrückung. Was? Verurteilung und der Richterstuhl Christi, Belohnung. Jesus Christus ist das Fundament. Und wenn Jesus dein Fundament ist, kommst du nicht ins Gericht vor dem weißen Thron, ins Endgericht. Aber du kommst vor den Richterstuhl Christi. Und von dem wollen wir jetzt ein bisschen weiterlesen. Die Verse, die ich ausgelassen habe vorher. Und noch ein paar dazu. Und was ist mit dem, der pflanzt und mit dem, der begießt? Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen. Den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Ich möchte dich bitten, das persönlichen Einsatz unterstreichen, umkringeln. Ganz eine wichtige Aussage. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten. Und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit vorführt. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilf oder Stroh. Du bestimmst, was auf dem Fundament, das in dir gelegt worden ist durch Jesus Christus, weitergebaut wird. Du bist Gottes Acher, Gottes Bau. Und gleichzeitig müssen wir sorgfältig dafür schauen, mit was für Materialien wird auf meinem Leben weitergebaut. Also du bestimmst über deine Baustelle, du bestimmst über dein Leben. Es reicht eben nicht einfach nur gerettet zu sein. Das Leben mit Jesus geht ja weiter, wenn wir gerettet sind. Und es ist entscheidend, wie wir auf das Leben aufbauen. Darf Jesus unser Herr sein, unser König sein, der bestimmen darf? Oder leben wir einfach ein bisschen in den Tag hinein und chillen das Leben? Baust du mit Holz, Schilf oder Stroh vergängliche Materialien oder mit Gold, Silber und Edelstein Material, das bestehen bleibt? Nun, wie sieht der Bau mit diesen wertvollen Materialien konkret aus? Materialien, die in der Feuerprobe bestehen bleiben und wir einen Lohn kriegen am Ende. Ich habe Vers 8 das bereits gelesen und gesagt, dünnt das unterstreichen. Ich lese nochmal, und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen, den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Es steht nicht vor Resultat. Es geht nicht darum, was du in deinem Leben erreicht hast. Du wirst belohnt nach deinem persönlichen Einsatz. Also wenn du in die Mission gehst in Türkei und es bekehrt sich über deine ganze Laufbahn nicht ein einziger Mensch. So what? Es kommt nicht auf das Resultat drauf an. Es kommt auf deinen persönlichen Einsatz drauf an. Und der, glaube ich, hätte den Missionar gegeben. Ich finde das extrem befreiend. Wenn ich manchmal meine bescheidenen Resultate anschaue, dann denke ich, was bleibt am Schluss? Und dann kommt mir die Stelle entgegen. Hey, es geht um deinen persönlichen Einsatz, es kommt nicht auf das Resultat drauf an. Für dich bin ich Gott zuständig, nicht du, Stefan. Und Gott wird jedem so geben, belohnen, wie er ihn auch befähigt hat. Er tut nicht einfach alle über die gleiche Liste schlagen, über den gleichen Kamm. Was bedeutet das konkret noch? Ich möchte 4 Sachen aufzeigen, was es heisst, nach deinem persönlichen Einsatz belohnt zu werden. Ich glaube, entscheidend sind zum Ersten deine Motive. Warum machst du etwas? Was ist dein Motiv? Ich möchte die Geschichte aufgreifen aus Matthäus 25. Ein reicher Mann verreist und hinterlässt seinen Sklaven oder seinen Diener eine gewisse Menge an Geld, Fähigkeiten. Und wenn er zurückkommt, rechnet er ab. Und dann, ich denke, die meisten kennen die Geschichte, dann gibt es einen schlechten Diener. Und zudem, oder von dem lesen wir im Vers 25. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Sein Motiv, etwas zu machen, war Angst. Angst ist ein ganz schlechter Ratgeber. Aber achtet euch mal, wie viele Sachen machen wir aus Angst. Angst, wir könnten die Stelle verlieren. Angst, wir könnten jemandem Unrecht tun. Angst, wir könnten, ich weiß nicht was. Ganz schlecht. Angst ist ganz schlecht. 1. Korinther 13 lesen wir, was soll unser Motiv sein? Die Liebe. Die Liebe. Das soll uns bewegen. Petrus wird gefragt, liebst du mich? Das ist das, was Jesus interessiert hat. Liebst du mich? Die Liebe soll uns antreiben und motivieren. Zweiter Punkt. Entscheidend ist dein Gehorsam gegenüber Gottes Willen. Wir kommen zum guten Diener oder zu den guten Dienern. Und in Vers 21 lesen wir: Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger, und ich habe noch mehr, Diener. Aber das schauen wir noch an. Tüchtig auf Griechisch ist Agathos. Agathos bedeutet brauchbar, zufriedenstellend. Wenn bist du Agathos? Denn wenn du Gottes Auftrag, wo Gott dir gibt, in der Bibel wahrnimmst und aus Liebe heraus umsetzt und lebst. Wenn Gott sagt, liebet mich, ist die Frage, wie zeigt sich die Liebe zu Gott? Ist das einfach so ein Gefühl? Und die Bibel macht immer wieder deutlich, gehorsam gegenüber Gottes Willen, das ist der Ausdruck von uns Menschen gegenüber Gott, indem wir ihm Liebe zeigen. Also wenn ich Gott gehorsam bin, dann liebe ich Gott. So kann ich Gott zeigen, dass ich ihn liebe. Wenn ich seine Gebote ernst nehme, seinen Willen ernst nehme, das tue, was er möchte. Liebe Gemeinde, Jesus ist nicht einfach nur gekommen, um uns das Leben ein bisschen angenehmer zu machen. Jesus hat ein Ziel mit uns. Er möchte mit uns leben. Er hat einen Plan. Er möchte unser Herr sein, unser König sein. Etwas Drittes. Entscheidend ist deine Treue gegenüber Gott. Ich lese nochmal den Vers 21. Sehr gut erwidert der Herr. Du bist ein tüchtiger und jetzt und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Was wir da unten haben, ist immer wenig. Aber mit dem sollen wir treu umgehen. Das griechische Wort ist Pistos. Pistos heißt vertrauenswürdig, zuverlässig. Du bist dann Pistos, wenn du als guter Diener treu mit dem umgehst, was Gott dir anvertraut hat. Du musst dich nicht vergleichen mit dem Nachbarn. Der hat vielleicht ganz andere Voraussetzungen. Und der muss für sein Leben mal Rechenschaft ablegen. Gott möchte das mit dem bisschen, was Gott dir gegeben hat, dass du mit dem treu bist. Und dann wird Gott dich über vieles setzen. Er wird dir vieles schenken. Sei nicht traurig, wenn du wenig hast. Du hast auch weniger Verantwortung. Die Bibel sagt, wenn du Film gehst, der hat viel Verantwortung. Zum Treusein gehört es auch, dass wir Ausdauer haben. Ich möchte dich bitten, halt fest an Jesus. Auch wenn das Leben auf und ab geht. Ja, das Leben ist manchmal ganz schwierig und wir verstehen nicht immer, wieso Jesus jetzt das zulässt. Aber bleib einfach treu bei Jesus und du wirst belohnt werden. Ich möchte dich auf ein Experiment einlassen. Oder, ja. Ich höre immer wieder in der heutigen Zeit, ich habe keine Zeit. Und sie haben für nichts Zeit. Sie haben für die Gemeinde Zeit, sie haben für die Familie nicht Zeit, sie haben für nichts Zeit. Ich möchte dich einladen. Schenke einen Teil von deiner Zeit Gott. Gottes Reich. Investiere dich für Gottes Reich, zum Beispiel für die Gemeinde. Und schau mal, ob Gott dir nicht genug Zeit für alles andere gibt. Das gleiche Prinzip im Geld. Gott sagt in Malachi, gebt euch einen Zehnten und ich werde euch segnen und beschenken. Ich habe nicht gesagt, ihr werdet reich wegen dem, gell? Habt mich richtig verstanden? Aber Gott segnet den Gehorsam. Gott segnet unsere Investition. Glaubst du kannst Gott etwas bringen? Vergiss es, Gott ist auf uns überhaupt nicht angewiesen. Aber er möchte uns beschenken und er macht es dann, wenn wir unsere Gaben ihm zur Verfügung stellen. Und nicht im Voraus. Und etwas 14, entscheidend sind deine Worte. Matthäus 12, ich sage euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Du kannst mit deinen Worten fluchen oder segnen. Du kannst motzen oder aufbauen. Ich möchte dich einladen, fang an zu segnen und an zu aufbauen. Und weißt du, so wie ein Wald reinrufst, so kommt es zurück. Wenn du gesegnet willst, dann segne andere. Und wenn Leute, wenn du willst, dass die Leute kommen motzen bei dir, dann fang an zu motzen. Dann kriegst du es gratis in der Retour. Jedes unnütze Wort müssen wir von Gott verantworten. Jedes. Das macht mir eigentlich ein bisschen Angst. Aber ich habe dann noch die Lösung. Die kommt dann später. Auf Seite 73 im Buch seht ihr noch ein paar Sachen mehr. Ich gehe auf das nicht ein, aber ich könnte das in den Hauskreis besprechen. Ich möchte beim Text noch den letzten Teil anschauen. 1. Korinther 3, 15 bis 12. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Schilf oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es doch verbrennt, wird sein Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Gott wird dein Leben beurteilen und belohnen. Also wie du auf dem Fundament von Jesus aufbaust, das spielt eine Rolle. Das ist nicht unwesentlich. Das ist sogar sehr wesentlich. Und ich glaube, das korrespondiert miteinander. Du machst etwas da unten und Gott sieht das. Und das korrespondiert wieder zu dem, was zurückkommt. Und du kannst Gott wieder geben. Es ist ein Gehen und ein Nehmen. Gott möchte uns belohnen. Ich weiss, gewisse Leute haben Mühe mit dem. Er ist jetzt doch Leistung. Nein, dass du gerettet wirst, ist keine Leistung. Aber ich möchte nicht nur wie durchs Feuer hindurch gerettet werden. Das ist mir zu wenig. Ich möchte es hören kriegen, du treuer und guter Knecht. Das möchte ich hören von Jesus. Und nicht, ach komm auch noch rein. Jesus hat zahlt. Ich möchte das mit dem Richterstuhl Christi noch erklären. Das ist ganz interessant. Der Richterstuhl, der hat es damals in Korinth. Und zwar hat es die sogenannte ismitische Spiel gegeben. Das ist so etwas wie Olympiade in der heutigen Zeit. Und dann hat es einen Richterstuhl gegeben. Und alle, die irgendetwas gewonnen haben, die sind dort ausgezeichnet worden vor dem Richterstuhl vor der ganzen Bevölkerung. Und dort hat es Kränze gegeben, dort hat es Kronen gegeben, gewisse soziale Vorzüge. Du bist zum Beispiel befreit worden von den Steuern oder so. Wäre noch gut, he, für uns. Es hat aber auch Strafen gegeben für Regelverstöße. Also wenn du dopt hast, bist du abgeurteilt worden. Wenn ich das auf unsere Situation heute übertrage, was hat das ausgelöst bei den Korinthern, die das gehört haben, wo der Paulus den Text zugesprochen hat? Ich glaube, zum einen haben sie sich extrem gefreut und dürfen wir uns freuen über die Belohnung, die wir mal kriegen. Und ich bin überzeugt, ich glaube, praktisch alle werden eine Belohnung kriegen, weil jeder, der Jesus liebt, wird für Jesus tätig sein. Mehr oder weniger. Eine riesen Freude. Und auf die andere Seite gibt es eine gesunde Ehrfurcht. Gehen wir mit Jesus und mit dem Glauben an Gott einfach nicht so billig und lasch um. Das ist Gottes nicht würdig. Und vor dem Richterstuhl Christi werden unsere Motive geprüft, unser Verhalten, sind wir treu gewesen und so weiter. Und es geht nicht um gerettet sein oder nicht gerettet sein. Gell? Das betone ich ganz fest. Das ist nicht der Punkt. Aber eben nicht nur wie durchs Feuer hindurch. Matthäus 25, 21. Sehr gut erwidert der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm rein zum Freudenfest des Herrn. Ich möchte mal jubeln über die Belohnung, die ich kriege im Himmel. Und nicht so beschämt denken, oh, okay, ich bin gerettet. Halleluja. Ich stelle mir das so vor dem Richterstuhl Christi. Ich möchte euch das bewusst ein bisschen vor Augen führen. Da kommst du vor den Richterstuhl und dann zählt Jesus alles auf, was du gut gemacht hast für ihn. Und dir hängt der Kiefer da und denkst, wow, ist der Hammer. Danke, Jesus, dass du durch mich durchgewirkt hast. Und dann kriegen wir eine riesen Schatztruhe mit einer Belohnung oder mit Belohnungen drin. Und du bist so stark, du kannst das Teil wegtragen. Und freust dich irgendwann, das alles auszupacken. Und denkst, wow, hammermäßig, alles für mich. Ein anderes Bild. Wir sind alle Glühbirnen. Die einen leuchten mit 20 Watt, die anderen mit 40. Und es gibt sogar solche, die leuchten mit 100 Watt. Und der Bernd hat ein LED-Lämpchen. Yeah! Und die Frage ist dann, Jan, was ist mit all dem, was wir verbockt haben? Was nicht gut war? Es gibt ja nicht eine Belohnung, es gibt ja auch die Bestrafung und die Rechtweisung. Und dann, glaube ich, wird Jesus sagen, da ist nichts. Alles Schlechte ist gezahlt, ist ja weg. Ist nichts Schlechtes. Weil Jesus für alles schon gezahlt hat. Alles, was wir verbockt haben, ist auf seine Kappe gegangen. Für das hat er gezahlt am Kreuz und hat uns einfach freigesprochen. Und vor dem Richterstuhl werden wir einfach nur Belohnung um Belohnungen empfangen. Der eine mehr, der andere weniger. Jetzt fragst du dich sicher noch, wie sieht die Belohnung aus? Und ich weiß es auch nicht so ganz genau. Im Lukas 19, Matthäus 25, wo wir die Geschichte lesen mit den Knechten und mit der Belohnung, die sie gekriegt haben, heisst zum Beispiel, und das ist für alle gleich, kommt herein zum Freudenfest deines Herrn. Also alle, die das Fundament Jesus gehabt haben, kommt herein zum Freudenfest meines Herrn. Das ist für alle gleich. Und dann gibt es aber ein unterschiedliches Maß an Belohnung. Die einen werden über 5 Städte gesetzt zum Regieren und die anderen über 10 Städte. Unterschied. Im Himmel gibt es durchaus Unterschiede, wir sind nicht alle gleich. Allen gleich ist wieder, du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Alle haben wenig, aber alle werden viel kriegen. Und wenn auch nicht eindeutig klar ist, was mit dieser Vollmacht über die Städte gemeint ist, so wird deutlich, unser Leben in Liebe, Gehorsam, Treue, in dem Kleinen, wo wir jetzt drinstecken, wird eine grosse Belohnung mit sich bringen. Und für das lohnt es sich zu leben. Ich möchte dich einladen, aufgrund von 1. Korinther 3, es lohnt sich zu leben, und zwar ewigkeitsbezogen zu leben. Eben das Korrespondieren. Leb ewigkeitsbezogen. Das hat Auswirkungen aufs Jetzt. Und es hat wieder Auswirkungen auf die Ewigkeit. Bau auf dem Fundament, wo Jesus ist, weiter mit Liebe. Im Gehorsam gegenüber Gott. Sei ihm treu. Brauch deine Worte zum Segnen. Und als Folge werden wir nicht nur beim Hochzeitsfest dabei sein, sondern eine grosse Belohnung kriegen. Und ein Punkt, wie die Belohnung ausgesehen wird, möchte ich euch als Abschluss vorlesen. Wenn jemand mir dienen will, muss mir nachfolgen. Wenn Jesus dienen willst, wenn Gott dienen willst, dann musst du ihm nachfolgen. Nachfolgen heisst, Jesus ist mein Herr. Er bestimmt, wo mein Leben durchgeht, nicht ich bestimme. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein, sagt Jesus. Und wer mir dient, den wird der Vater ehren. Habt ihr das gehört? Der Vater im Himmel wird uns einmal ehren. Wir ehren doch immer Gott. Gott kehrt das Spiel immer um. Er wird uns ehren. Könnt ihr euch das vorstellen? Vom höchsten und größten Gott geehrt zu werden. Vom einzigen Gott. Er wird uns ehren. Den ganzen Rest von der Ewigkeit kehren wir es dann wieder um. Ehren wir wieder hin. Weil er ist der, der wirklich geehrt werden soll. Aber Gott wird uns ehren. Ich möchte dich heute Morgen einladen. Einladen, Jesus als dein Fundament in dein Leben aufzunehmen. Und ich möchte noch das Gebet sprechen. Und wenn du möchtest, dass Jesus das Fundament von deinem Leben wird, dann bete das innerlich für dich einfach so mit. Und ich möchte einladen, die Jesus schon als Fundament haben und die den Schritt tun, Jesus, dass wir in der Nachfolge von Jesus leben. Dass wir unser Leben ihm zur Verfügung stellen. Mit dem Ziel der Belohnung. Und das Fundament von Jesus kriegen hat das Ziel der Rettung und das Nachfolge hat das Ziel der Belohnung. Nach dem Gebet haben wir noch Zeit für Fragen, Ergänzungen und Erlebnisse. Ich möchte beten. Stell mich auf zum Gebet. Ich werde zuerst beten für die Jesus als Fundament möchten haben in ihrem Leben. Jesus Christus, ich danke dir, dass du das Fundament von unserem Leben sein möchtest. Und Jesus, ich bitte dich um Vergebung, dass ich von dir nichts wissen wollte. Über viele Jahre. Dass ich mein eigenes Leben gelebt habe. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich deine Gebote und Weisungen, die ich vielleicht gar noch nicht einmal kenne, übertreten habe und einfach gesündigt habe. Jesus, ich bitte dich um Vergebung, wo ich Menschen verletzt habe, durch Wort, durch Taten. Und Jesus, ich danke dir, dass du für das am Kreuz von Golgatha gestorben bist. Du hast für alles gezahlt. Danke vielmals. Und so danke ich dir, Jesus, dass du mein Fundament bist, mein Erlöser bist. Und ich möchte dich jetzt auch gleichzeitig einladen, wie du mein Herr, mein König, komm du in mein Leben und verändere mich, so wie du mich haben möchtest. Führ und leite du mich auf deinen guten Weg. Danke vielmals, Jesus. Und Vater im Himmel, ich möchte dich einladen, dass du uns, die dich schon länger kennen, einfach an die Hand nimmst und durch deinen Heiligen Geist führst und leitest, der in uns lebt. Und Jesus, ich möchte Buße tun, als ich meinen eigenen Weg gegangen bin. Ich möchte Buße tun, als ich an dir vorbeigegangen bin. Und danke, gehst du mit, aber möchtest du uns immer wieder auf deinen Weg bringen, dass dein Wille geschieht. Unter uns, auf dieser Welt. Jesus, brauch mich zu deiner Ehre. Bestimm du über mein Leben. Danke vielmals. Und danke, dass du ein guter Gott bist, der uns gern hat, der uns keine Irrwege führt, sondern einfach zu deiner Ehre wirkt und leitet. Amen.